Wir haben als Nation vergessen, wie wichtig es ist, sich von Traumata zu erholen. Wir haben so viele Sachen, die uns beeinflussen und trotzdem sind wir ein so wohlhabendes und reiches Land. Wir können Zukunft auch das adressieren, zu sagen, wir müssen uns doch auf unsere Ressourcen, auf unsere Stärken besinnen. Ich kann total verstehen, wenn man Angst hat. Aber Angst ist der schlechteste Ratgeber, den man haben kann. Und dann müssen wir diese Ängste und auch diese Erlebnisse doch thematisieren.
Willkommen beim Her Career Podcast. Du interessierst dich für aktuelle Diskurse aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft und das insbesondere aus einer weiblichen Perspektive? Vielleicht wünschst du dir persönliche Einblicke in den Arbeitsalltag von Menschen und Unternehmen, die sich dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel stellen. Dann bist du hier genau richtig. Wenn wir eine gute Zukunft wollen, dann sollten wir nicht mehr nur reden, sondern ins Machen kommen. Das sagt Vera Schneevogt, die ihre Konzernkarriere an den Nagel gehängt hat, um ihre Eltern und Schwiegereltern zu pflegen. In diesem Live-Gespräch erklärt sie, wie dieser Schritt ihre Perspektive auf Leben und Zusammenleben geprägt hat. Und sie erzählt, was sie von Politik, Unternehmen und ihrer eigenen Generation erwartet, damit die Zukunft für alle lebenswert wird.
Hallo zusammen. Ich sitze jetzt hier mit Vera Schneevogt, die ich euch gleich vorstellen möchte. Ich selber bin Journalistin in Hamburg. Mein Name ist Silvi Feist. Ja, wenn man Vera und ihren Karriereweg vorstellen möchte, könnte man im ersten Moment denken, ja, ist ja mal einfach, 38 Jahre Konzernkarriere. Und am Ende ist es dann tatsächlich die längste Vorstellungskarte geworden, die ich mir hier so notiert habe. Denn die 38 Jahre Konzernkarriere waren halt Siemens, Fujitsu, Bosch. Und du hast im Grunde genommen zig Karrieren gehabt, weil du dich halt auch immer weiterentwickelt hast und ganz unterschiedliche Positionen bekleidet und warst zuletzt Chief Digital Officer. Du hast in Brasilien gearbeitet, warst in deiner Fujitsu-Phase viel in Japan, also hast auch ganz unterschiedliche Kulturen und Arbeitskulturen kennengelernt. Du bist Beraterin, Mentorin. Ich habe gehört, eine der Mentees ist heute hier mit uns im Publikum. Pflegemutter von zwei inzwischen erwachsenen Jungs, die aus Syrien geflohen sind. Und du hast vor 3 Jahren Schlagzeilen gemacht, weil du gekündigt hast, um gemeinsam mit deinem Mann Zeit zu haben, dass ihr euch um eure Eltern kümmert. Ja, und außerdem bist du überzeugt, wir können Zukunft, so heißt dein Buch, das hier steht. Du erinnerst darin ganz stark an unsere Selbstwirksamkeit. Willkommen, Vera Schneevogt.
Vielen Dank.
Erste Frage, Vera. Folgst du vor allem deiner Intuition oder bist du so der Typ, ich mache einfach, was gemacht werden muss?
Ersteres. Ich bin ein äußerst intuitiver Mensch und habe mich damit auch relativ viel beschäftigt. Ich glaube, dass ich hochsensibel bin auf der emotionalen Ebene. Ich habe mehrere Tests gemacht und mein ganzes Leben ist lust- und intuitiv geprägt, auch meine Karriere.
Einmal tatsächlich in die Politik gesprungen. So ein Zitat, das vor kurzem die Runde gemacht hat, war Lars Klingbeil: Unser Hauptgegner ist die schlechte Laune. Und das hat ja eine ganze Menge Stirnrunzeln provoziert, weil viele das Gefühl hatten, da bagatellisiert jemand die Herausforderungen unserer Zeit. Gleichzeitig ist aber so, dass das ein Ansteckungspotenzial hat. Wie siehst du das?
Ich weiß nicht, ob ich das so bezeichnet hätte mit der schlechten Laune, aber der Titel Wir können Zukunft ist ja nicht umsonst gewählt. Der ist letzten Endes gewählt worden, weil ich sage, ich bin immer ein Mensch, der nach vorne geguckt hat, der immer zukunftsorientiert ist und der macht. Also können von, wir könnten auch sagen, wir machen Zukunft, aber es gab es, glaube ich, schon den Titel. Also haben wir können Zukunft gewählt. Ich habe ja das Buch auch zusammengeschrieben mit Vera Hermes, einer Journalistin, die 2 Jahre jünger ist als ich. Und wir hatten ganz viele Diskussionen eben über dieses Phänomen. Also ich hätte es jetzt nicht schlechte Laune genannt, aber ich hatte kürzlich, glaube ich, in der Zeit einen Artikel, der sagte, der Zustand in unserem Land ist gekennzeichnet durch Resignation und Zynismus. Das fand ich noch schlimmer als schlechte Laune. Weil resignieren heißt, ich gebe im Prinzip auf. Zynismus ist was, mit dem ich überhaupt nicht umgehen kann. Ich habe das sehr oft in meinem beruflichen Umfeld erlebt. Zynische, sarkastische Menschen haben ein sehr toxisches Potenzial. Und ich finde, wenn das die Beschreibung über unser Land ist, dann bin ich ja noch froher, dass wir gesagt haben, wir können Zukunft. Aber ich erkenne das so. Also ich bin ja, als ich die Entscheidung getroffen habe, zu kündigen, waren meine männlichen Kollegen, und ich hatte in meinem Leben 99% männliche Führungskollegen oder 95% vielleicht, überhaupt kein Verständnis dafür gehabt, wie man sowas machen kann. Und die haben gesagt, aber du kannst doch deine Karriere jetzt nicht aufgeben und du kannst doch jetzt nicht einfach gehen. Und ich habe gesagt, doch, kann ich. Ja, ein freier Mensch. Also ich habe einen Vertrag und ich erfülle meinen Vertrag bis zum Schluss. Und ich habe mich aber nach 38 Jahren, bin ich auch müde. Ich bin auch erschöpft. Und dieses Spagat zwischen 600 Kilometern, zwischen unseren Eltern, wir lebten zu der Zeit noch in Bayern, sind ja mittlerweile in die Eifel gezogen. Da lebt meine Schwiegermutter. Wir haben zwei Elternteile schon verloren seit der Entscheidung. Mein Schwiegervater ist 2 Wochen, nachdem ich aufgehört habe, gestorben. Meine Mutter letztes Jahr. Und alles war richtig. Also rückblickend ist man ja dann schlauer. Natürlich hatte ich auch Angst vor dem, was da kommt. Und ich war aber so beschäftigt. Und durch dieses Jahr Kündigungsfrist, was ich hatte, konnte ich halt auch runterfahren. Und habe halt gemerkt, dass mein Post, der hauptsächlich dazu gedacht war, nicht den Eindruck zu erwecken, ich wäre entlassen worden oder hätte sonst keine Lust mehr, sondern ich wollte einfach erklären, warum ich kündige, hat eine so wahnsinnige Resonanz gebracht, dass ich eben völlig überwältigt war, ob der Thematik für Pflegen, als für Pflege, für Betreuung von Eltern einen Schritt zurückzugehen. Und das hat mich sehr fasziniert und auch sehr betroffen gemacht, weil in unserer Gesellschaft, also in meiner Gesellschaft, ich bin ja sehr stark in IT- und Technologieunternehmen unterwegs, ich bin in einem wahnsinnig rationalen Umfeld, in seinem technischen Umfeld, findet ein Thema wie Elternzeit schon kaum statt. Das hat sich ja Gott sei Dank ein bisschen gebessert. Aber wir haben das auch, Thomas und ich, mein Mann, haben das genannt Elternzeit Reverse oder Elternzeit 2.0 und haben gesagt, wie kann denn jemand die Entscheidung für meine Eltern und meine Schwiegereltern mit einer Karriere gleichsetzen? Das eine ist eine hochpersönliche, emotionale Entscheidung gewesen und das andere ist eine sehr rationale Karriere, auch mit vielen Emotionen verbunden, ohne Zweifel, aber, und ich fand das so krass, dass wir das miteinander in Verbindung gesetzt haben. Und deswegen ist dieses schlechte Laune-Thema was, was mich jeden Tag begleitet, weil in dem Thema bist du nicht wirklich in gute Laune umfällt. Aber ich find's krass, dass er, ach, Lars Klingbeil das so gesagt hat. Also er hat es richtigerweise gesagt, aber die Reaktion darauf, hast du ja schon beschrieben, ist ziemlich befremdlich.
Du zitierst im Buch einmal den Andreas Reckwitz, der sagt, wir seien eine Fortschrittsgesellschaft ohne Fortschrittsglauben. Es gibt Studien, wonach 50% der Menschen in Deutschland erwarten, dass es ihnen in 10 Jahren schlechter geht. Und in unserem Vorgespräch haben wir festgestellt, dass in unseren beiden Familien, bei den Großeltern und dann eben eigentlich kleinen Eltern, beziehungsweise bei dir im Fall der Schwiegermutter, die haben Flucht- und Vertreibungserfahrung. Das ist ja was wir bei allem Druck, den wir im Moment empfinden, ganz, ganz anders erleben und wir dieses Problem nicht haben. Wie können wir diese Widerstandskraft und Resilienz wiederfinden, damit wir auch mit den Veränderungen, die in Zukunft sicherlich anstehen werden, gut umgehen können?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ja ein Menschenleben in der Vergangenheit maximal 80 war und wir jetzt wahrscheinlich in meiner Generation, ich bin Jahrgang 65, ungefähr 100 werden können. Es gibt ja die höchste Anzahl von 100-Jährigen zurzeit schon. Dann ist es halt so, dass wir ja da nur nach vorwärts gucken. Also die Longevity-Bewegung ist ja eine gute, wenn man um das Thema Gesundheit, Selbstwirksamkeit und Selbstfürsorge nachdenkt, aber sie ist eine schlechte, wenn man damit suggeriert, dass auch der Mensch die Fähigkeit hat, das Leben zu verewigen. In meinem Fall ist es so, dass dieses Thema Flucht ja zweidimensional ist. Einmal unsere Pflegesöhne, die aus Syrien geflüchtet sind, 2015 mit auf diesem Track, den jeder genommen hat, mit zu Fuß, Boot und Bahn und LKWs und sonst was, und sind in Bayern gelandet, alleine. Mohammed war 18, knapp 18, Ahmed war 12, und die beiden sind von Dachau in der Nähe der Golanhöhen losgezogen, weil der Mohammed gesagt hat, ich kann hier nicht bleiben, die sind auf der Rebellenseite gewesen, die hätten in die Armee gemusst zu der Zeit, wurden sogar schon 16-Jährige rekrutiert, und das heißt Gefahr, dass sie in der Armee landen bei Assad, auf der Assad-Seite war groß, und er hatte eine große Sehnsucht nach Bildung, weil die kommen aus einer sehr guten Familie und die hätten alle studieren sollen, und Mohammed hatte so einen Antrieb zu sagen, ich gehe jetzt nach Deutschland, weil da kann ich meine Bildung hinkriegen. Das hat mich immer erst komplett beeindruckt. Also nicht, dass ich mir ansatzweise, obwohl ich jetzt so viel weiß, darüber vorstellen kann, wie das ist, zu Fuß von dort loszugehen, aber auch die Familie zu verlassen, den Kulturbereich zu verlassen. Und ich habe mit Mohammeds Ahmeds Vater zwischenzeitlich gesprochen und habe ihn gefragt, was er gedacht hat, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dort lebend ankommen. Und er hat geantwortet, 2%. Und das hat mir richtig einen in die Magengrube versetzt, weil ich gedacht habe, wie kann ein Vater das überleben, dass seine Kinder vielleicht zu 98% nicht ankommen. Es war ein bisschen übertrieben. Also sag mal, wenn es zu 20 gewesen wäre, wäre es schon schlimm genug gewesen. Und dann habe ich gesagt, was hast du denn gefühlt in der Zeit? Weil wir haben uns in Dubai letztes Jahr persönlich getroffen. Und die Kinder mussten übersetzen. Wir können beide keine gemeinsame Sprache. Dann hat er gesagt, weißt du, ich wusste, dass die mussten gehen. Und das war mein Rational. Aber mein Herz ist zerbrochen. Und als sie angerufen haben, dass sie in Deutschland sind und noch mehr, als sie bei euch waren, habe ich gewusst, ich habe trotzdem alles richtig gemacht. Und habe ich gesagt, aber ja, wie toll. Und wir haben ein Gespräch geführt, wir haben alle geheult. Und es war so, dass ich gedacht habe, Flucht, Vertreibung hat doch so einen massiven Einfluss auf Familien, dass ich dann mit der Fluchtgeschichte meiner Schwiegermutter, die auch sehr offen darüber reden kann, nochmal anders umgehen konnte. Und das Schönste, Silvi, was passiert ist, ist, dass Ahmed, der jetzt 23 wird, und Mohammed, der jetzt 28 ist und am Montag wieder für wahrscheinlich endgültig zurückgeht nach Syrien, die beiden Brüder haben sich sehr unterschiedlich entwickelt, Ahmed hat in meiner Schwiegermutter eine Person gefunden, die ihn versteht. Und da hat sie gefragt, da war er, glaube ich, 14, Oma, insbesondere für den Kleinen, sind alle meine Verwandten und wir sind die gleiche, haben die gleiche Funktion wie seine Herkunftsfamilie. Sie hat gesagt, Oma, wie lange ist man denn ein Flüchtling? Und da hat sie gesagt, ich bin ja immer noch ein Flüchtling. Und da war sie 80 oder 79. Und dann hat er gesagt, die Oma hat gesagt, sie ist immer noch ein Flüchtling. Und da habe ich gesagt, ja, wenn sie das sagt, wird sie das so fühlen. Und ich glaube, dass unsere ganze Geschichte, dass wir Kinder von Kriegskindern sind oder Enkel von Kriegsbetroffenen, Großeltern, dass diese in unserem Land eine Bedeutung hat. Wir haben ein totalitäres System mit den Nazis gehabt. Die Menschen im Osten hatten zwei totalitäre Systeme, nämlich danach die DDR. Wir haben niemals, also unsere Eltern haben niemals die Kriegsgeschichte aufgearbeitet und die Fluchtgeschichte auch nicht. Wir haben, also ich bin ja in Wirtschaftswachstum als Kind groß geworden, hatten ganz lange Zeit gar keine Ahnung davon, was denn damals passiert war. Und wir haben als Nation vergessen, wie wichtig es ist, sich von Traumata zu erholen. Und wenn wir Trippeltraumata oder Dippeltraumata haben und dann kamen noch die Migranten und die Gastarbeiter. Also wir haben so viele Sachen, die uns beeinflussen und trotzdem sind wir ein so wohlhabendes und reiches Land. Und das ist so eine Schizophrenie für mich, dass wir können Zukunft auch das adressiert zu sagen, wir müssen uns doch auf unsere Ressourcen, auf unsere Stärken besinnen und nicht auf das, vor dem wir Angst haben. Ich kann total verstehen, wenn man Angst hat. Aber Angst ist der schlechteste Ratgeber, den man haben kann. Und dann müssen wir diese Ängste und auch diese Erlebnisse doch thematisieren. Und das fängt jetzt so langsam an mit meiner Ahmed-Generation, also die Anfang 20 sind. Und ich hoffe, dass das uns hilft, darüber wegzukommen, dass wir diese wahnsinnige Angst und dieses wahnsinnige Unsicherheit haben vor dem, was uns die Zukunft bringt.
Hast du so ein, zwei konkrete Impulse, wie wir das Vertrauen in eine positive Zukunft in uns selbst stärken können? Also wir sind so in den 70ern und 80ern groß geworden. Es hilft natürlich keinem, wenn man sagt, ja, ist dein Teller leer, weil die Kinder in Afrika haben nichts zu essen. Ne? Also wie kommen wir dahin, uns nicht zu einem positiven Zukunftsvertrauen zu verpflichten, weil wir sagen, ja, den anderen geht's ja noch schlechter, sondern wie kann das Positive wirklich positiv sein?
Für mich war ein ganz großer Faktor, dass ich mich mit meiner Geschichte beschäftigt habe, mit meiner Familiengeschichte, mit der Geschichte meiner Mutter, mit der Geschichte meines Vaters, die sehr unterschiedlich ist. Dass ich weiß, was in unseren Familien gewesen ist und auch wissen wollte. Ich bin total geschichtsinteressiert und politikinteressiert. Mein Vater war ja Berufspolitiker. Ich hatte immer große Angst, dass bei uns in der Familie Nazis waren. Weil ich habe, weiß ich nicht, also aus verschiedensten Gründen habe ich immer gedacht, da gibt's irgendwie so dunkle Flecken und hat sich rausgestellt, da ist überhaupt nichts. Und mein Großvater war 1900 geboren, also ich bin eine seiner jüngsten Enkelin und der hat mir, weil er im Widerstand war, was er nie zugegeben hat, aber Kinder kriegen ja auch nie die Wahrheit gesagt in unserer Zeit. Heute vielleicht ein bisschen eher, aber die haben halt immer irgendwas erzählt. Und die haben Geschichten erzählt, die mir aber unlogisch vorkamen. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und wollte halt wissen, wie sind denn meine Großeltern in der Zeit gewesen? Mein Vater ist 1941 geboren, meine Mutter 39. Was haben die denn erlebt? Ich meine, jetzt hatte ich in dem Fall, meine Großeltern mütterlicherseits sind alle beide während der Geburt meiner Mutter gestorben. Also meine Oma ist bei der Geburt gestorben, mein Opa ist in Russland gefallen oder hat sich selbst umgebracht. Das lässt sich leider nicht mehr richtig konstruieren. Es ist so oder so tragisch. Das ist eine ganz, ganz tragische Seite unserer Familie. Aber bei Thomas, meinem Mann, ist es so, sein Vater stammt aus Essen, Ruhrgebiet, grob Nazis. Sein Vater ist weg, weil er, glaube ich, damit nicht umgehen konnte, hat aber nie darüber gesprochen. Jetzt erst, wo er gestorben ist, hat seine Schwester uns alles erzählt, was wir wissen wollten. Also wir haben gesagt, ihr könnt mich alles fragen, ich erzähle euch das. Ich habe hier ganz viele Dokumente gefunden. Meine Schwiegermutter in Westpommern, in der Nähe von Posen, aufgewachsen. Ihre Mutter hat einen Mann verloren, zwei Kinder verloren und den zweiten Mann im Krieg verloren. Ist mit zwei Kindern, zwei Mädchen und ihrem Sohn, hat versucht zu fliehen. Dann hat ihr ältester Sohn, der 16 Jahre älter war als meine Schwiegermutter, hat eine Fahne mitgenommen, weil er war in der jungen, ich weiß nicht, wie das hieß, aber in diesen jungen Bewegungen. Und dann haben sie einen russischen Soldaten getroffen, der gesagt hat, sie müssen das wegschmeißen. Wenn das jemand findet, sind sie tot. Und dann hat ihr Schwiegervater, der war mit auf der Flucht, hat gesagt, unsere Pferde halten nicht durch. Wir können mit den kleinen Kindern nicht fliehen. Meine Schwiegermutter war gerade ein Jahr alt. Und dann sind die alle zurück. Die sind auf das Gut zurück. Und dann haben die Polen, die meine Schwiegeroma ganz viel gut behandelt hat, haben gesagt, ihr dürft hier neben wohnen. Dann haben sie noch 6 Jahre in einem Land gewohnt, was sie eigentlich nicht mehr wollte. Sie durften ihre Sprache nicht sprechen. Und wenn du mich fragst, warum wir die Zukunft gucken, dann, wenn diese Frau und mein Opa und was die alles erlebt haben, das geschafft haben, also bitte, wir haben 1000-mal bessere Voraussetzungen als die. Die hatten vielleicht eines, was wir heute vergessen haben, die hatten ihre Religion, die waren sehr gläubig, die haben gebetet und die haben Gottvertrauen gehabt, die haben an Menschen geglaubt, die ihnen helfen, an den lieben Gott, der es schon richten wird. Und wir haben heute diesen Glauben vielleicht oft nicht mehr so stark. Wir sind den Kirchen nicht mehr so verbunden. Aber wir haben Spiritualität. Und das habe ich zuletzt in Japan erlebt, wie man auch ohne eine christliche, muslimische oder jüdische alte Religion über Spiritualität trotzdem Vertrauen in seine Zukunft haben kann. Und das haben wir vielleicht vergessen oder verlernt oder nicht gelernt. Und wenn wir das wieder entdecken, ist unsere Zukunft blendend. Also ich gucke auch keine Nachrichten mehr. Ich lese morgens früh quer und alles, was Herrn Trump betrifft, ignoriere ich aus verschiedensten Gründen. Nicht nur, weil er so ist, wie er ist, weil ich mich ganz stark mit dieser Tech-Pro-Szene beschäftigt habe und ich habe ja da auch gearbeitet. Und ich denke, das ist eine Übergangszeit. In jeder großen Umbruchssituation in unserem Industrialisierungsprozess gab es große Umbrüche, wo Dinge passiert sind, weil das Alte eben weg ist und das Neue kommt. Und wir hatten aber nie eine Zeit, wo so viel Kommunikation und Information in der Welt war. Und deswegen wissen wir das alles. Früher haben wir das einfach nicht so mitgekriegt. Aber die Dampfmaschine, das Internet, es gibt 1000 Lektüren dazu. Und deswegen müssen wir heute eine andere Form von Filter einsetzen, um das Schlechte oder Unangenehme oder das Ängstliche wegzudrücken und trotzdem eine Resilienz zu entwickeln und eine Zukunftszuversicht, die uns für unsere Kinder und unsere Enkel dahin bringt, dass wir das, was wir können, nämlich Generationen, die eine Lebenserfahrung haben, ich bin 60 dieses Jahr geworden, heißt in Japan der Eintritt in die Phase der Weisheit, was ich sehr schön finde, das Bild, dass wir jetzt unsere Erfahrung zum Wohle unserer jungen Generationen einsetzen. Und das hat meine Generation irgendwie verpasst oder vergessen. Und da arbeite ich im Moment auch ganz viel dran zu sagen, wir lernen so viel voneinander, wenn wir miteinander reden und vor allen Dingen, wenn wir, also meine Generation, der jungen Generation zuhört.
Was hilft zu erkennen, welche Stärken in uns sind und warum wir dem auch gewachsen sein können, damit wir am Ende die Zukunft können?
Eine Sache, die hilft, ist, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Ich komme ja auch aus einer Zeit, ich hatte ja 40 Jahre wunderbares Leben. Also es ging immer aufwärts. Ich bin die Erste in meiner Familie, die Abitur gemacht hat. Ich habe eine Karriere gemacht. Also ich kann mich, es gibt ja fast nichts außer so ein paar Störgrößen dazwischen, die jetzt irgendwie komisch waren. Und ich finde, dass dieses Leben und eine Dankbarkeit und Demut dazu gehört, aber auch zu sagen, was kann ich denn weitergeben? Also ich bin ja ehrenamtlich engagiert, einmal in der Flüchtlingshilfe vor 10 Jahren und dann die Ahrtalflut, die bei uns halt eben im Nachbartal alles zerstört hat, was Menschen, die nie damit gerechnet haben, betroffen hat. Es sind 138 Menschen gestorben, unter anderem 12 behinderte Menschen in einem Haus, weil sie nicht rauskannten, weil alle gesagt haben, es wird nie so ein Hochwasser geben. Und ich finde, wenn man sich damit beschäftigt und dann sagt, was kann ich denn jetzt tun, ist man in einer Wirksamkeit. Nicht unbedingt erst für sich selbst in erster Priorität, sondern erstmal für andere. Aber das kommt ja alles zurück. Meine Oma hat gesagt, was du gibst, kommt 10-fach zurück. Und ich kann das wirklich an manchen Dingen total bestätigt fühlen. Und ich glaube, da müssen wir uns einfach zurücknehmen von der Bedeutung. Wir sind einer von x Milliarden Individuen. Ich finde, gerade seitdem Jane Goodall letzte Woche gestorben ist, sie hat so viele kluge Sätze gesagt über das und sie ist auch sie war immer schon ein so großes Vorbild. Und ich finde, wir müssen so diese zurück zur Natur, zu alles zusammen ist eine Studie. Und die Männer, die gerade hier an der Macht sind und versuchen ihre Ängste wahrscheinlich und ihre gestörten psychischen Defekte auszuleben, die haben halt einfach totale Angst vor uns Frauen. Und weil sie Angst haben, reagieren sie so. Ich finde es lächerlich, vor einer Frau, die 60 ist und 1,60 Meter groß ist und noch leicht übergewichtig, Angst zu haben. Aber es scheint ja irgendwas bei Menschen und bei Männern auszulösen, was die Angst schürt. Also müssen wir uns damit beschäftigen. Und wenn wir uns vernetzen und zusammenbringen, sind wir weder für uns selbst wirksam und gleichzeitig sind wir wirksam für unsere Interessen. Und wenn wir das als Frauen, und ich sehe hier überwiegend ältere Frauen, wenn die jungen Frauen auch noch in unsere Gemeinschaft inkludiert werden, dann können wir alles. Wir haben die Welt schon so oft verändert, aber wir sind halt so mit uns beschäftigt, mit unseren Familien, mit unseren Eltern, mit unseren Kindern, mit unseren Enkeln. Und ich sage das immer zu meinen Freundinnen, jetzt kriegt mal euren Arsch hoch. Wir waren so politisch, als wir in der Schule waren, als sind die Grünen gegründet worden. Jetzt lass uns doch mal bitte wieder diese Energie hochholen. Und jetzt müssen wir es halt eben für unsere Kinder und unsere Enkel machen und für uns selbst. Und ich glaube, wir haben das einfach durch diesen Wohlstand und durch diese Selbstgefälligkeit und diese komfortable Situation verlernt. Und dann müssen wir es jetzt halt wieder neu lernen, wie wir manchmal auch eine Sprache neu lernen müssen.
Ich glaube, bei den vielen Aufgaben, die anstehen, kommen wir eigentlich nicht dran vorbei, dass Leute Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, da ist gar nicht nur so, ach, ich habe jetzt keinen Bock, sondern ich glaube, viele trauen sich auch nicht so richtig. Was hilft, sich zu trauen, Verantwortung zu übernehmen?
Also es ist für mich fast nicht zu ertragen, dass in der Generation der heutigen Gen Z die beste Ausbildungsquote und die höchste Dichte an Fähigkeiten auch insbesondere bei Frauen ist. Also ich komme ja selbst aus einer Zeit, wo das gar nicht so einfach war, weil wir so viele Menschen waren und so wenig Plätze da waren beim Studieren, beim Ausbilden. Und ich habe trotzdem in so einem Umfeld gearbeitet, wo man immer dazulernen musste. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass bei vielen das Lernen über dem Machen steht. Also Lernen ist super gut, aber irgendwann muss man auch mal was machen. Also man kann ja nicht 1000 Ausbildungen machen und dieses Machen ist ein bisschen verloren gegangen. Also man muss einfach mal machen und man muss sich auch trauen. Und wenn man das nicht selbst kann, wäre es gut rauszufinden, warum man das nicht kann. Und wenn man das nicht möchte, jemanden zu suchen, der es kann und sich dann halt eben mal Unterstützung zu holen. Ich habe ja mit meinem Mann nicht umsonst das Beratungsunternehmen, also er hat es gegründet und wir haben das dann weiterentwickelt zu einem Beratung und Coaching, das sich im Wesentlichen mit Veränderungen und menschenzentrierter Führung beschäftigt. Und meine Mission ist, dass ich ausschließlich für Frauen arbeite. Das ist ein bisschen schizophren, weil ich mein ganzes Leben ja nur mit Männern gearbeitet habe, aber ich glaube, dass ich deswegen so andere Impulse geben kann, weil ich es ja überlebt habe und es waren fast 40 Jahre und es waren Knaller dabei. Also einige von denen, die hier sitzen, kennen einige von den Knallern. Und wenn man das eben überstanden hat, dann gibt's ja auch eigentlich nichts Besseres, als diese Erfahrung weiterzugeben und zu sagen, ich gebe Impulse, ich bin nicht diejenige, die sagt, mach das so, mach das so, mach das so, sondern impulsiv und zugewandt zu sagen, du schaffst das. Versuch doch mal das. Und ich habe eine Klientin im Moment, die Anwältin ist, die rationalste Person wahrscheinlich, die da ist. Und die hat halt das Vertrauen in sich verloren, weil sie vierfache Mutter ist und keine Anstellung mehr findet, weil jeder sagt, wer eine vierfache Mutter ist, dann bleibt man zu Hause. Und sie kann aber nicht zu Hause bleiben und sie ist super gut. Und jetzt hat sie es geschafft, bei einer großen Firma unter die letzten zwei zu kommen. Ich erfahre nächste Woche erst, was draus geworden ist. Und das macht mich so glücklich, weil ich denke, nur durch unsere Gespräche hat sie es geschafft, dahin zu kommen. Und wenn wir das eben multiplizieren, und wir sind ja jetzt eine Generation, die ab jetzt zu zigtausendfach in Rente gehen wird oder aufhört zu arbeiten oder sich entscheidet, was anderes zu machen. Und wenn wir uns alleine schon ob der hohen Anzahl zusammentun und dieses Üben, sich trauen, unterstützen, Vertrauen geben und sagen, das schaffst du schon. Und wenn es nicht schaffst, dann finden wir was anderes. Das, glaube ich, fehlt so in der Vereinzelung auch des Internets natürlich und der sozialen Medien. Und ich glaube, wenn wir wieder zurückgehen und sagen, wir können uns virtuell oder auch echt vernetzen, so wie hier auf dieser Messe, dann ist das eine Bestätigung dessen, dass es einfach gemeinsam einfacher ist als alleine.
Du sagst auch, es gibt genug Führungskräfte, die sich wegducken, was eigentlich genau nicht der Gedanke ist, sondern sie sollen Haltung zeigen. Wir sind gerade, anknüpfend an den Anfang, eben in einer Zeit, die von einem Krisengefühl geprägt ist, auch weil Probleme so lange ignoriert worden sind, dass sie einem jetzt ganz groß vorkommen. Wie kommt man denn dann ins Handeln?
Indem man erstmal akzeptiert und auch transparent aufzeigt, dass es diese Probleme gibt. Also ich nehme mal die Deutsche Bahn. Ich bin mein Leben lang immer viel Auto gefahren. Ich hasse Autofahren. Ich muss immer zu meinem Vater fahren, weil es keine Querverbindung mit der Bahn gibt. Und ich versuche, alle meine Strecken mit der Bahn zu machen. Jetzt könnte ich jedes Mal einen Post machen und sagen, es gab das oder das oder das. Aber ich sage, der Mann meiner besten Freundin hat bei der Bahn gearbeitet. Ich habe gesagt, jetzt sag mir doch mal, woran liegt das denn? Und dann erkennst du, dass da ganz viele Investitionsstaus sind, dass sie ganz viele Annahmen falsch getroffen und so weiter und so fort. Jetzt komme ich ja aus einer Supply Chain, also für mich ist das alles logisch. Und dann mache ich halt Folgendes. Ich fahre halt einen Tag vorher, wenn es ganz wichtig ist, dass ich ankomme. Ich bin letztens nicht angekommen und bin wieder zurückgefahren, habe halt ein virtuelles Meeting gemacht. Und ich akzeptiere diesen Missstand, weil ich weiß, dass diese armen Menschen bei der Bahn alles tun, um diese Situation zu verbessern. Und nur weil Politiker und Manager halt Fehlentscheidungen getroffen haben und dazu nicht mehr stehen wollen, ist es ja nicht deren Problem. Und warum kann ich mich nicht so organisieren, dass ich einfach mit diesem Mangel hoffentlich für die nächsten 10 Jahre nur leben lernen kann und organisiere mich drumherum? Und sage deswegen, die Bahn ist blöd, die Leute sind blöd, die da arbeiten und die Bahn ist ja schrecklich und so weiter. Das ist ja alles schrecklich, das ist doch alles müßig. Aber man kann ja umplanen. Also ich habe so viel Puffer in meinen Reisen und reise zum Beispiel jetzt nicht heute Abend zurück, sondern morgen früh um 7. Weil je früher man fährt, umso weniger Unterbrechungen und Störungen hat man.
Aber ich wollte auf dein tolles Stichwort im Buch kommen. Wenn die Probleme so riesig sind, dann hilft es, den Elefant in Scheiben
das
zu
stimmt.
schneiden.
Ja.
So.
Dafür recht.
Was meinst du damit, den Elefant in Scheiben
also,
zu schneiden?
Wenn Probleme so groß sind, wie zum Beispiel das Bahnproblem, ich nehme das jetzt trotzdem mal als Beispiel, damit wir dabei bleiben, dann ist die Bahn ja ein Riesenelefant, der ist ein Mammut. Und die Probleme sind nicht ein Problem oder zwei, die sind vielleicht 1000. Und wenn ich jetzt aber sage, ich mache mich jetzt so verrückt, dass ich aus diesen 1000 Problemen eins mache, dann ist dieser Elefant oder dieses Mammut unlösbar zu lösen. Und wenn ich aber daraus 2500 Elefantenkinder machen kann, also in Scheiben geschnitten bedeutet, Kinder mache, dann kann ich mich um jedes einzelne kümmern. Oder nicht ich. Ich sage, Julia kann das am besten, Silvi kann das am besten und dann hast du den Elefanten in Scheiben geschnitten und plötzlich hast du mehrere Menschen, die diese kleinen Elefantenkinder oder diese Elefantenscheiben bearbeiten können. Und Manager und auch Manager leben ja in einer kompletten isolierten Bubble und denken immer, sie wissen sowieso alles besser und orientieren sich ja nicht daran, was tatsächlich im Leben passiert. Also das heißt, es fehlt auch die Reflexion und die Verbindung zur echten Welt. Und deswegen werden ja so Probleme auch so groß gemacht. Wir sehen das gerade wunderbar in dieser Regierung, was für ein Geblubber und was für ein Quatsch teilweise erzählt wird. Aber das hilft natürlich erstmal so einen Eindruck zu schinden, oh Gott, wenn dieser Mensch dieses Problem löst, ist er gottähnlich. Also Herr Trump kann das ja perfekt. Und genau so ist es. Und auch diesem Gespenst, also nur weil so viel gesprochen wird darüber, heißt es ja nicht, dass es wahr ist. Und ich glaube, auch diesen Elefant in Scheiben schneiden bedeutet, ich kann dann dem Hintergrund dahinter kommen, ist das wahr oder falsch, was wir ja gar nicht kennen. Also ich bin aus einer christlichen Familie, da erzählt man halt einfach die Wahrheit. Aber heute mit der KI, mit den Mitteln, die wir haben, können wir ja auch Fakes so darstellen, dass sie wahr klingen. Und damit müssen wir aber erstmal lernen, umzugehen. Und das hilft auch dem Elefant in Scheiben schneiden, weil man dann eben dieses Problem kleiner macht, bearbeitbar macht und auch lösbarer macht.
Gleichzeitig habe ich mich gefragt, es ist ja schon Arbeit, den Elefant in Scheiben zu schneiden, also das Ganze, also das Problem aufzudröseln. Und wie verhindern wir, dass wir dann die ganzen Scheiben am Ende wieder auf einen elefantengroßen Haufen stapeln? Also wie kommen wir dann ins Handeln? Was ist die Strategie dafür?
Der Mensch ist faul und bequem. Wenn du ein Problem gelöst hast, ist es weg. Du vergisst es auch. Also es ist tatsächlich so, dass ich habe ja ganz viele hochkomplexe Projekte gemacht. Und das, was erledigt ist, ist erledigt. Du hast dann, wenn du, sag ich mal, 10 oder 15 oder 100 Scheiben hast, guckst du nur noch die Scheiben, die da sind, und wenn die erledigt sind, ist das weg. Wir vergessen ja sehr schnell. Also unsere Konstruktion ist ja ganz interessant. Also wer auch immer uns konstruiert hat als menschliche Wesen, hat ja ganz viele interessante Aspekte eingearbeitet in unser Vermögen. Und wir können eben mit diesem, wir haben was geschafft, haben wir eine Zufriedenheit und haben dann wieder Energie, was Neues anzufangen. Und ich glaube, deswegen ist das Elefantenschneiden auch so erfolgreich oder das Scheibenschneiden, dass ich einfach vergesse, dass es so viele Scheiben waren und ich brauche dann gar nicht mehr zusammenzusetzen.
Wir waren gerade bei Trump. Das führt mich zur nächsten Frage, dass wir ja gerade erleben, dass populistische Strömungen immer stärker werden, nicht nur in den USA, sondern auch bei uns. Und welche Werte spielen eine Rolle, sich von diesen Strömungen nicht mitreißen zu lassen?
Bei sich zu bleiben, also das heißt eine Haltung auch für sich zu entwickeln und auch ein Wertegerüst, was einem die Möglichkeit gibt zu sagen, egal was passiert, bin ich nicht mehr kompromissbereit. Also ich bin ja ganz oft gefragt worden, ihr wisst ja, dass ich ganz viel in den Medien bin, so, was ist Ihre rote Linie? Ich finde, habe ein bisschen Problem mit roten Linien. Also wenn man aus einer Produktion kommt, dann weiß man, dass es halt so rote Linien gibt. Wenn ein Qualitätsproblem so groß ist, kann man das Produkt nicht mehr weiterverkaufen. Also da gibt es verschiedene Dinge. Aber es hat mir trotzdem geholfen. Ich bin ja ein komplett anderes Exemplar von Managerin gewesen in meinem ganzen Konzernleben als die meisten anderen. Und das war, weil ich sehr intuitiv, lustgetrieben, aber auch gesagt habe, ich mache nur was ich wirklich gerne machen möchte, auch wenn es schwierig ist oder wo ich mich ausprobieren möchte. Und das heißt, bei sich zu bleiben, authentisch zu sein, wird mir oft zurückgespiegelt. Also ich bin total neugierig. Ich will immer was ausprobieren. Ich will immer noch was dazulernen. Ich überlege jetzt, ob ich in 2 Jahren vielleicht noch mal ein Studium machen möchte, weil ich ja nie studiert habe. Aber ich mir fällt auch immer irgendwas ein. Und ich finde, wenn man sich damit beschäftigt, was man alles so kann, dann hat man auch... Jeder Mensch hat ja Talente. Und wenn ich mich auf diese Stärken und auf diese Talente besinne und die ausarbeite, und das ist, kann ich für alle die sagen, die noch keine 60 sind, dass je älter man wird, umso einfacher wird es, kann man dann das ausleben, was man machen möchte und probiert sich neu aus. Weil das konnten unsere Eltern und unsere Großeltern nicht. Die mussten überleben, die mussten aufbauen, die mussten Geld verdienen, mussten fleißig sein. Die haben uns aber diese Glaubenssätze mitgegeben. Und jetzt müssen wir die halt mal nacheinander abarbeiten, ob die noch relevant sind oder nicht. Und daran arbeitet halt meine ganze Generation jetzt. Leider Teile überhaupt nicht, weil sie einfach denken, wunderbar, diese Glaubenssätze sind eh schon in der Welt, ne, dass Männer besser sind als Frauen und dass Frauen zurückgehören an den Herd und so weiter und so fort. Aber das sind halt Glaubenssätze und die stimmen ja nicht, nur weil sie irgendwann aus einer anderen Zeit kommen.
Du sagst, wir brauchen eine Erzählung von einer Zukunft, in der man gern leben möchte. Ja. Was gehört für dich zu dieser Zukunft, in der man gerne ist?
Frieden, Sicherheit und Freundschaft und Zugewandtheit und Zuhören und respektieren, dass jeder Mensch was kann, was ein anderer vielleicht nicht kann und dass man insbesondere wir, also ich, der jungen Generation zuhört und sie unterstützt. Ich habe das selbst erfahren, als ich jung war und ich habe nicht vergessen, wer mir geholfen hat. Ich habe gerade heute noch erzählt von einer Führungskraft, die wahrscheinlich schon gestorben ist, ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt, und der mir aber so tolle Tipps gegeben hat, die bis heute mein Leben bestimmen. Was ich nicht wusste und was er nicht weiß. Aber zu sagen, ich nehme mich selbst nicht so wichtig, ich gucke nach vorne, es gibt immer was man tun kann und es ist nie alternativlos. Ich habe gekündigt, ohne Abfindung, ohne alles, in vollem Besitz meiner geistigen Kräfte. Weil das die einzige Ausstiegsmöglichkeit war, weil meine Firma Bosch hatte leider keine kreativen anderen Ansätze. Ich hätte auch gern was anderes gehabt, aber ich hadere auch nicht. Ich finde, wir hadern und jammern und verharren ja in Situationen, die wir eh nicht ändern können. Hadern ist keine gute Taktik. Also wenn wir in eine gute Zukunft kommen, dann sollten wir ins Machen kommen und nicht mehr nur reden.
Danke, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, schenk uns ein Like und empfehle uns weiter. Oder noch besser, abonniere gleich den Podcast. Und wenn du mehr über Her Career erfahren möchtest, besuch uns im Web unter her-career.com und abonniere den Newsletter unter her-career.com/newsletter. So bleibst du informiert über neue Beiträge, Termine der Her Career Academy, aktuelle Podcast-Episoden und Programm-Highlights der kommenden Her Career Expo in München. Wir freuen uns sehr, wenn du Teil unserer Community wirst.